Stellen Sie sich vor, Sie sind in einen Verkehrsunfall verwickelt und wissen nicht, wie Sie Ihre Rechte durchsetzen sollen. Versicherungen arbeiten nicht in Ihrem Sinne und verschweigen wichtige Informationen. Wie kann man sich absichern? In unserer heutigen Episode decken wir einige Stolperfallen und Fehler auf, die unbedingt vermieden werden sollen, um nicht Tausende von Euro zu verschenken. Bleiben Sie dran, nach dem Intro geht's weiter.
Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwältepartnerschaft in Hamburg. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit der Experte auf diesem Gebiet. Hallo Igor.
Hallo Michael.
In der heutigen Episode geht es um 7 teure Anfängerfehler nach einem Verkehrsunfall.
Gut, fangen wir mal direkt mit den großen Geschichten an. Also der gravierendste Fehler ist definitiv, vorschnell ein Schuldeingeständnis abzugeben. Ich glaube, das wird jedem auch in der Fahrschule üblicherweise so beigebracht, aber ich will es nochmal erwähnt haben. Viele sind nämlich nach einem Verkehrsunfall meistens geschockt und sagen Dinge wie, tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen und sonst was alles. Und wenn das dann vor Zeugen passiert, dann kann das auch später vor Gericht zum Nachteil werden. Also besonders kritisch wird es dann insbesondere, wenn zum Beispiel nur eine Teilschuld tatsächlich vorliegt und keine volle Schuld. Dies kann dann sogar zum Regress des eigenen Versicherers gegen den Versicherungsnehmer dann führen. Also bitte hier aufpassen.
Ja, sollte eigentlich jedem einleuchten. Was sollte man stattdessen tun?
Also zunächst einmal Ruhe bewahren. Ich weiß, ist leicht gesagt, aber ist nun mal so. Man sollte eigentlich die Unfallstelle möglichst absichern. Hierzu in der letzten Folge zu den 7 Todsünden im Straßenverkehr, da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Da hatten wir ja besprochen, dass eine falsche oder keine Absicherung einer Unfallstelle tatsächlich zu einer Strafbarkeit führen kann, wenn es dann plötzlich zu einer Verletzung von anderen Personen kommt oder ähnliches. Ja. Wenn es notwendig ist, natürlich erste Hilfe leisten, wenn es Verletzte gibt und am besten sofort die Polizei rufen. Bei der Polizei in jedem Fall darauf bestehen, dass diese zum Unfallort kommt, selbst wenn die typische Absage erfolgt, wie, keine Ahnung, wenn keiner verletzt ist, bitte untereinander klären oder mit den Versicherungen das Ganze abklären und ähnliches. Ja. Dann ist es aus meiner Sicht wichtig, Beweise zu sichern. Man sollte Fotos von den Schäden der Unfallstelle und von den Beteiligten vielleicht machen oder von den Ausweispapieren oder was auch immer oder von dem Führerschein. Man sollte auch sich die Kontaktdaten aller Beteiligten und Zeugen natürlich auch notieren. Was mir aber jetzt gerade einfällt, was mich jetzt interessieren würde, ist, ob unsere Zuschauer oder Zuhörer nach einem Unfall mal vergeblich versucht haben, die Polizei hinzuzuziehen. Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, ob ihr mal von der Polizei eine Absage bekommen habt mit einer entsprechenden Begründung, wie vorhin erwähnt. Denn was ich von meinen Mandanten höre, ist es tatsächlich sehr schwer, nach einem Verkehrsunfall die Polizei an den Unfallort zu bestellen. Da ergeben sich viele Hürden, aber aus meiner Sicht ist es eigentlich unumgänglich in der Regel.
Ja, habe ich auch schon gehört. Ja. Weiter zur Sache. Das klingt nach vielen Schritten in einer Stresssituation, die du ja gerade empfiehlst. Gibt es vielleicht eine Art Checkliste?
Ja, in der Tat. Es gibt eine Art Unfallbericht mit Checkliste von verschiedenen Versicherern oder vom ADAC. Darauf stehen alle wichtigen Schritte, die man eigentlich so nach einem Verkehrsunfall beachten sollte. Also wer sicher gehen möchte, kann sich ein solches Dokument ausgedruckt ins Handschuhfach legen. Kann in stressigen Situationen wirklich helfen, denke ich mal.
Eine super Idee. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Du erwähntest, dass viele Menschen tausende Euro Schadenersatz verschenken. Wie kann das sein?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Viele haben nicht ausreichende Kenntnisse über die tatsächlichen Ansprüche oder über die Rechtsmaterie im Ergebnis, lassen sich dann von den gegnerischen Versicherern irgendwelche Vorgaben machen und akzeptieren zum Beispiel auch, dass ein Sachverständiger der Versicherung plötzlich vorbeikommt und sich das Fahrzeug anschaut, obwohl dies eigentlich gar nicht sein muss. Also nicht alle Vorgaben, Kürzungen oder Beanstandungen der Versicherer sind rechtlich haltbar. Das muss man wissen.
Kannst du uns noch konkrete Beispiele dazu geben?
Ja, da gibt es endlos viele Beispiele, aber ich nenne hier mal ein paar typische Beispiele. Also Versicherer kürzen häufig bestimmte Positionen aus den Gutachten, die sich bei kostspieligen Fahrzeugen mal auch schnell auf 4-stellige Beträge belaufen können. Ein spannendes Beispiel ist der Verweis auf eine alternative Werkstatt, denn in jedem Gutachten steht immer irgendeine Referenzwerkstatt mit ihren Stundensätzen und was die Reparaturkosten dann betragen würden in dieser Werkstatt und so weiter. Und die Versicherer dürfen grundsätzlich auf eine andere Werkstatt verweisen, die günstiger ist. Oft werden dann besonders günstige Werkstätten benannt und Stundenverrechnungssätze aufgeführt, die nicht selten gerade mal die Hälfte einer Fachwerkstatt betragen. Das kann schnell mal zu einer Halbierung der fiktiven Reparaturkosten im Gutachten führen. Ob der Verweis auf diese Referenzwerkstatt rechtlich korrekt ist, entscheidet darüber, welcher Betrag am Ende den Geschädigten ausgezahlt wird. Also ohne Fachkenntnisse kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist es kaum möglich zu überprüfen, ob der Verweis so akzeptiert werden muss. Beispielsweise aus der Praxis, jetzt gerade kürzlich erlebt, fiktiv haben wir ungefähr 23.000 Euro geltend gemacht bei der Gegenseite. Es kam dann eine Kürzung der Reparaturkosten durch den Versicherer und eine Regulierung von knapp 10.500 Euro. Also es kann schon heftig sein, ja, was da gekürzt wird. Von daher bitte immer aufpassen.
Das ist ja wirklich beeindruckend. Was ist den Menschen in solchen Fällen zu empfehlen? Sollte in solchen Fällen ein Anwalt eingeschaltet werden?
Aus meiner Sicht am besten so früh wie möglich. Also optimalerweise direkt nach dem Unfallereignis, also am selben Abend oder am nächsten Tag. Viele denken, sie könnten die Sache selbst regeln. Das habe ich hier auch andauernd, dass Menschen sich melden und sagen, hier, ich habe mit der Versicherung schon versucht, was zu klären, hat nicht funktioniert. Weil sie denken, sie sparen dadurch Kosten, weil sie einen Anwalt nicht einschalten müssen. Aber gerade Verkehrsunfallsachen sind generell als schwierige Angelegenheiten zu bewerten. Dies bestätigt sogar die Rechtsprechung und spricht den Geschädigten generell die Möglichkeit zu, direkt einen Anwalt zu beauftragen und die Kosten an den Unfallverursacher sozusagen abzuwälzen. Dies gilt natürlich nur, wenn man selbst keine Verantwortung am Unfallereignis hat. Bei anteiliger Haftung kann das selbstverständlich anders sein. Also das frühe Einschalten eines Anwalts wirkt im Ergebnis einerseits präventiv, das heißt die Versicherer unterlassen offensichtlich unzulässige Kürzungen häufig. Hier stellt sich aber schon häufig heraus, dass Versicherer auch weniger kürzen, wenn der Anwalt auf der Gegenseite generell im Boot ist. Ja, also das muss man sich einmal so vor Augen führen. Andererseits agieren und regulieren die Versicherer natürlich in einigen Fällen auch schneller, wenn ein Anwalt sozusagen direkt die Korrespondenz führt.
Ja, okay. Wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das, der gegnerische Versicherer muss auch die Anwaltskosten übernehmen, richtig? Und wenn ja, gilt das auch für die Sachverständigenkosten?
Ja, die gesetzlichen Anwaltskosten trägt der gegnerische Versicherer, wenn der Geschädigte nicht zum Unfallereignis beigetragen hat, wie ich es gerade erwähnt habe. Hier macht es aus meiner Sicht zumindest Sinn, einen Anwalt zunächst hinsichtlich der eigenen Verantwortlichkeit vielleicht zu konsultieren, bevor man den Auftrag erteilt. Auch wir bieten kurze und verbindliche Besprechungen von Unfallsachen an, bei der man einmal kurz die Erfolgsaussichten besprechen kann, ohne sich gleich finanziell gegenüber unserer Kanzlei zu verpflichten. Dies würde natürlich bei komplexen Unfallereignissen nicht immer ohne weiteres funktionieren, aber wir bemühen uns natürlich, kurze Einschätzungen abzugeben, soweit dies möglich ist. Auch die Sachverständigenkosten werden nach einem ähnlichen Prinzip grundsätzlich bei unverschuldeten Unfällen vom Gegner zu tragen sein. Also das heißt, man kann auch einen unabhängigen eigenen Gutachter beauftragen, dem man vertraut. Man muss sich dann nicht von dem Versicherer auf irgendeinen eigenen Gutachter verweisen lassen. Aber was mir jetzt noch einfällt, so ein Unfall kann natürlich wirklich sehr teuer werden. Das haben wir ja jetzt schon gerade erläutert. Fragen unsere Zuschauer, Zuhörer, wisst ihr, was nicht so teuer ist? Das ist das Abonnieren unseres Kanals. Hinterlasst gerne ein kostenloses Abo, um keine spannenden Fälle und rechtlichen Themen zu verpassen.
Ja, vorhin hast du davon gesprochen, dass die Versicherer schneller reagieren. Wie lange dauert es denn durchschnittlich, bis ein solcher Fall abgeschlossen ist und der Versicherer alles reguliert hat?
Ja, ein wirklich schwieriges Thema aktuell, welches wir immer wieder versuchen, unseren Mandanten auch vor Augen zu führen. Die Rechtsprechung billigt den Versicherern grundsätzlich eine durchschnittliche Prüffrist von 4 bis 6 Wochen zu, je nach Umständen des Falls und wie komplex er ist und ob er Auslandsbezug hat und. Aktuell stellen wir jedoch vermehrt fest, dass die Versicherer einfach überlastet sind und enorme Rückstände haben. Also das bedeutet, dass da selbst bei einfachen oder eindeutigen Fällen auch schon mal 2 Monate vergehen können, bis eine Regulierung abgeschlossen ist. Selbstverständlich haftet der Versicherer dann für Schäden, die durch diesen langen Zeitablauf entstehen, beispielsweise für weiterlaufende Mietwagenkosten.
Was gibt es bei dem Thema Mietwagen nach Unfällen zu beachten?
Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass sie einen Anspruch auf einen Mietwagen haben, während ihr Fahrzeug zum Beispiel repariert wird in einer Werkstatt. Aber Vorsicht, man sollte lieber immer einen klassenniedrigeren und möglichst günstigen Mietwagen nehmen, damit der Versicherer keinen Anlass hat, Kürzungen vorzunehmen. Ja, und dass man auch sein eigenes Risiko minimiert, auf den Kosten oder auf höheren Kosten sitzen zu bleiben. In einem guten Sachverständigengutachten ist normalerweise die Nutzungsauswahlklasse sozusagen als Merkposten oder Kennziffer betitelt oder aufgeführt und daran kann man ungefähr die Mietwagenkosten orientieren.
Guter Hinweis. Gibt es noch andere versteckte Ansprüche, die viele nicht kennen?
Ja, absolut. Viele kennen zum Beispiel den Nutzungsausfallschaden nicht. Selbst wenn sie keinen Mietwagen nehmen, bedeutet das, dass sie trotzdem Geld dafür verlangen können, dass sie in ihrer Mobilität eingeschränkt wurden oder sie ihr Fahrzeug generell einfach nicht nutzen konnten. Gleichwohl hat man zu beachten, dass so ein Schadenersatz für einen fiktiven Mietwagen natürlich nicht uferlos lange laufen kann. Ja, das Man hat nämlich auch als Geschädigter die Pflicht, den Schaden für den Gegner möglichst gering zu halten und alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die Sache zu beschleunigen. Sollte klar sein. Auch ist die Wertminderung zum Beispiel ein oft übersehener Punkt, gerade bei neueren Fahrzeugen. Ja, sobald dem Fahrzeug die Unfalleigenschaft anhaftet nach dem Unfallereignis, reduziert sich natürlich der Verkaufswert für die Zukunft. Dafür muss der Schädiger selbstverständlich auch aufkommen. Das sollte klar sein.
Zum Schluss noch eine Frage. Was ist der wichtigste Rat an alle, die in einen Verkehrsunfall verwickelt werden?
Also mein wichtigster Rat ist, erstmal ruhig bleiben und nichts überstürzen. Beweise sichern, kein Schuldeingeständnis abgeben und sich am besten professionelle Hilfe holen. Ein erfahrener Anwalt kann viel Stress abnehmen und dafür sorgen, dass der Geschädigte zu seinem Recht kommt.
Alles klar, danke. Wenn unsere Tipps euch gefallen haben, gebt gerne eine Bewertung oder einen Daumen nach oben ab. Und wenn Sie ein Problem zum Thema Verkehrsrecht haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, bewerten Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.